Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien ein Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm, und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Gehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht? Fragte Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen, aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate völlig zurück. Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen, er hat meinen Kummer gesehen und die Schande meiner Kinderlosigkeit von mir genommen. Soweit der Text. Und ich möchte keine Vers-für-Vers-Auslegung durchführen, ich möchte punktuell nur was herausstechen, was mir wichtig geworden ist. Und zwar, wir lesen, dass Zacharias ein Beter war. Das können wir daran erkennen, dass Gabriel ihm das Zeugnis gibt, beziehungsweise die Aussage sagt, dass Gott dein Gebet erhört hat. Daraus können wir schlussfolgern, dass Zacharias auch gebetet hat. Wir wissen auch, für was Zacharias gebetet hat, das sagt der Engel auch, und zwar, dass Elisabeth schwanger sein wird und dass sie ihm einen Sohn schenken wird. Das heißt, er hat für Nachkommenschaft gebetet. Und wie reagiert Zacharias auf diese freudige Nachricht? Mit Unglauben. Und zwar sagt uns das Wort auch ganz klar, in Vers 18 war das, er sagt: Schließlich bin ich ein alter Mann und meine Frau ist nicht mehr jung. Das war die Begründung. Und wir merken, hier entsteht irgendwie ein Spannungsbogen. Auf der einen Seite betet Zacharias, auf der anderen Seite reagiert er ungläubig. Wie können wir diese Spannung auflösen? Nun, ich glaube, dass Zacharias in seinen jungen Jahren dafür gebetet hat. Und Gott schenkt uns Empathie, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und wir können uns in die Lage von Zacharias hineinversetzen. Stellt euch vor, Zacharias heiratet Elisabeth. Um ihn herum kriegen die Freunde vielleicht Kinder. Zacharias und Elisabeth bleiben kinderlos. Was macht man da in dieser Situation? Was würden wir machen? Wir würden natürlich beten. Und so stelle ich mir vor, wie Zacharias monatelang, jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang für dieses Anliegen gebetet hat. Und er muss feststellen, Gott erhört nicht sein Gebet. Und irgendwann kommt er in die Jahre und auch er versteht, irgendwann ist es der Frau nicht mehr möglich, in dem hohen Alter Kinder zu kriegen. Und er hört auf zu beten. Und mit diesem Hintergrund macht diese Geschichte Sinn. Plötzlich kommt ein Engel des Herrn, Gabriel, und verkündigt ihm die Botschaft, dein Gebet wurde erhört, und Zacharias kann nur mit Unglauben reagieren. Wie kann das möglich sein? Gott greift ein, aber zu seiner Zeit. Zacharias hat es nicht erwartet. Ich möchte das zweite Beispiel lesen, und zwar aus dem Alten Testament. Und zwar geht es um die Geschichte von Abimelech und Jotham. Kurz den Kontext angerissen. Der Vater von Abimelech und Jotham ist Gideon. Gideon war ein streitbarer Held. Er hat Israel aus der Hand der Midianiter errettet. Und aufgrund dessen wollte Israel Gideon zum König machen, zum Herrscher machen. Und Gideon sagt, nein, ich möchte nicht euer Herrscher sein. Gott allein soll euer Herrscher sein. Also mit einer richtigen Einstellung. Und weiter heißt es, dass Gideon viele Frauen hatte, auch Nebenfrauen, und dass Gideon 70 Söhne hatte. Und wir lesen jetzt diesen Text, und zwar in Richter Kapitel 9, ab Vers 1. Wir müssen aber auch wissen dazu, dass Gideon dann verstorben ist, und dieser Text geht dann jetzt hier weiter. Richter Kapitel 9, ab Vers 1. Eines Tages ging Gideons Sohn Abimelech nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und ihren anderen Verwandten. Er bat sie, fragt die Leute von Sichem, ob sie lieber von den 70 Söhnen Gideons regiert werden möchten oder von einem einzigen Mann. Erinnert sie daran, dass ich mit euch verwandt bin. Die Brüder seiner Mutter erzählten allen Einwohnern von Sichem, was Abimelech ihnen aufgetragen hatte. Die Sichemiter dachten, er ist einer von uns, und entschieden sich für ihn. Sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempelschatz des Götzen Baal-Perit. Mit dem Geld heuerte Abimelech seine Bande gewissenloser Männer an und zog mit ihnen nach Ophra, wo die Familie seines Vaters lebte. Dort ermordete er seine eigenen Brüder, die 70 Söhne von Gideon. Er tötete sie alle auf ein und demselben Felsblock. Nur Jotham, Gideons jüngster Sohn, blieb am Leben, weil er sich versteckt hatte. Danach versammelten sich alle Einwohner von Sichem und die Bewohner der Festung bei dem Baum, der als Denkmal diente. Dort ernannten sie Abimelech zum König. Bis hierhin erstmal. Und wir sehen den Kontrast zum Vater Gideon, der nicht herrschen wollte über Israel. Und wir sehen hier den gierigen, machtgierigen Sohn Abimelech, der regieren wollte, schmiedete einen Plan, überredete seine Sippschaft aus Sichem, in 70 Silberstücke zu geben. Mit diesem Geld heuerte er morallose Männer an, um seine Brüder bzw. Halbbrüder zu ermorden. Und auch hier, lasst uns in die Lage von Jotham uns hineinversetzen. Wir sehen, wie Abimelech kommt mit seiner Bande, und wir sehen, wie Abimelech einen nach dem anderen gefangen nimmt. Und ich muss kurz hier einen Zwischenstopp machen, denn die Bibel sagt, er tötete sie alle auf ein und demselben Felsblock. Andere Übersetzungen sagen auf ein und denselben Stein. Und ich habe nachgeschaut, was bedeutet dieser Ausdruck. Und wir dürfen nicht meinen, dass Abimelech mit seiner Bande in ein Haus kam und gleichzeitig seine Brüder ermordet hat. Vielmehr deutet es darauf hin, dieser Ausdruck auf einen Stein, auf einen punktuellen Platz oder auf einen Platz, wo dieser Stein war. Das heißt, man kann ausgehen, dass Abimelech seine Brüder gefangen genommen hat und nacheinander auf diesem Platz, auf diesen Stein ermordet hat. Und Jotham sieht es. Jotham sieht, wie die Brüder ermordet werden, und er versteckt sich. Er kann entkommen. Und auch hier wollen wir uns in die Lage Jotams hineinversetzen und wir sehen, wie unsere Brüder ermordet werden. Was kann Jotam zu dieser Zeit gefühlt haben? Vielleicht Angst, Wut, Hass, den Drang nach Vergeltung? Die Bibel sagt es uns nicht, was Jotam gefühlt hat, aber die Bibel sagt uns, was Jotam getan hat. Wir lesen weiter, ab Vers 7. Als Jotam davon erfuhr, stieg er auf den Gipfel des Berges Garazim und rief mit lauter Stimme: Hört mich an, Einwohner von Sichem, dann wird Gott auch auf euch hören. Einst beschlossen die Bäume, sich einen König zu wählen. Sie baten den Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum lehnte ab. Soll ich etwa mein Öl aufgeben, das die Götter und die Menschen so sehr an mir schätzen, nur um über den anderen Bäumen zu thronen? Da wandten die Bäume sich an den Feigenbaum. Komm du und werde unser König. Der Feigenbaum entgegnete: Soll ich aufhören, süße und herrliche Früchte zu tragen, nur um von nun an über euch zu herrschen? Als nächstes forderten die Bäume den Weinstock auf, ihr König zu werden. Doch der Weinstock sagte nur: Dann könnte ich ja keinen Most mehr geben, der die Götter und die Menschen erfreut. Das kommt nicht in Frage. Schließlich baten die Bäume das Dornengestrüpp: Sei du unser König. Das Dornengestrüpp fragte sie: Wollt ihr wirklich, dass ich über euch regiere? Dann kommt und vertraut euch mir an, stellt euch in meine Schatten, sonst wird aus meinen Dornen ein Feuer hervorgehen, das sogar die Zedern auf dem Libanon verbrennt. Sagt mir, fuhr Jotam fort, war es etwa gut und richtig, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Habt ihr Gideon und seiner Familie damit einen Dienst getan? Habt ihr ihm den Dank erwiesen, den er verdient hat? Mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben aufs Spiel gesetzt, um euch von den Midianitern zu befreien. Aber ihr seid heute über seine Familie hergefallen. Ihr habt seine Söhne auf einem Felsblock abgeschlachtet. 70 Mann. Abimelech, den Sohn seiner Sklavin, habt ihr zum König von Sichem gemacht, weil er mit euch verwandt ist. Wenn es wirklich gut und richtig war, was ihr Gideon und seiner Familie angetan habt, dann wünsche ich euch viel Freude mit Abimelech und ihm mit euch. Wenn es aber ein Unrecht war, dann soll Feuer von Abimelech ausgehen und euch verzehren, ihr Einwohner von Sichem und ihr Bewohner der Festung. Und danach soll das Feuer von euch auf Abimelech übergreifen und auch ihn vernichten. Nachdem Jotam das ausgerufen hatte, floh er aus Angst vor seinem Bruder Abimelech nach Beer und wohnte dort. Genau, auch bis hierhin erstmal der Text. Was tut Jotam? Jotam verflucht Abimelech und Sichem. Denn im Grunde genommen kann er nichts anderes tun. Hinter ihm steht keine Armee und er gibt es Gott ab. Er vertraut auf Gott. Wir lesen weiter, beziehungsweise Vers 21. Wir sehen, dass Jotam nach Beer floh, aus Angst von Abimelech, denn er wusste, Abimelech hatte keine Skrupel gehabt, seine 70 Brüder zu töten. Er wird auch mich, also Jotam, würde er dann auch töten, und er floh nach Beer. Und auch hier wollen wir uns hineinversetzen in Jotam, wie er in Beer wohnt und wie er auf Gott wartet, auf die Vergeltung. Und wir stellen uns vor, wie er eine Woche wartet und es passiert nichts. Wir stellen vor, wie Jotam einen Monat lang wartet, bis Gott endlich eingreift und es passiert nichts. Jotam wartet ein Jahr lang und sieht zu, dass Abimelech immer noch regiert und es passiert nichts. Wir lesen weiter, Vers 22. Abimelech herrschte 3 Jahre über Israel. Dann schickte Gott einen bösen Geist, der dafür sorgte, dass es zwischen Abimelech und den Sichemitern zum Bruch kam und sie sich von nun an gegen ihn auflehnten. Denn er sollte bestraft werden für das Verbrechen an seinen eigenen Brüdern, den 70 Söhnen von Gideon. Auch die Einwohner von Sichem, die ihn zu diesen Morden ermutigt hatten, mussten jetzt dafür büßen. 3 Jahre musste Jotham warten. 3 Jahre, bis Gott eingegriffen hat. Und wie hat Gott diese Straftat, oder wie hat Gott eingegriffen? Ich möchte den Text, da wo Gott Sichem bestraft hat, mal überspringen. Das dürft ihr gerne mal zu Hause nachlesen. Ich würde gerne dahin springen, wie Gott Abimelech bestraft hat. Und da lesen wir mal ab Vers 50 weiter. Und da heißt es: Abimelech aber zog nach Thebes und belagerte Thebes und eroberte es. Aber mitten in der Stadt war ein starker Turm, auf den flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu. Und sie stiegen auf das Dach des Turmes. Da kam Abimelech bis zum Turm und wollte ihn stürmen. Und er näherte sich dem Tor des Turms, um ihn in Brand zu stecken. Aber eine Frau warf den oberen Stein einer Handmühle dem Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech rasch seinen Waffenträger und sprach zu ihm: Ziehe dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn umgebracht. Da durchstach ihn sein Diener und er starb. Als aber die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder an seinen Ort. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordete. Ebenso vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf. Und der Fluch Jotams, der Sohn Jerubbaals, also Gideon, kam über sie. Und dieser Text, der strotzt von Ironie. Der erste Punkt: Abimelech hat auf einen Stein seine Brüder getötet. Und von einem Stein wurde sein Schädel zerschmettert. Der zweite Punkt: Abimelech versucht, diese Tat zu verschleiern, denn es war eine Frau, die den Tod herbeigeführt hat. Aber Abimelech versucht, das noch zu verschleiern und den Waffenträger noch zu animieren: Durchsteche du mich, damit man nicht sagen kann, dass es eine Frau war. Abimelech versucht, es zu verschleiern. Und was tut Gott? Gott lässt diese Geschichte aufschreiben, dass wir tausende Jahre später diese Geschichte kennen und wissen: Nein, es war nicht der Waffenträger. Der Waffenträger war nur das Ende vom Lied. Aber wir wissen, es war eine Frau, die Abimelech diesen Stein auf den Kopf geschmissen hat. Und wir wissen auch, dass Abimelech dann gestorben wäre, so oder so. Egal, Waffenträger hin oder her. Abimelech versucht es zu verschleiern, die Schande. Aber Gott deckt diese Schande auf und lässt es aufschreiben für uns. Ja, das waren 2 Beispiele aus dem Alten Testament, beziehungsweise aus dem Alten und Neuen Testament. Und jetzt die Frage: Was kann ich daraus ziehen? Wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben Smartphones, wir haben Autos. Was können wir daraus lernen? Nun, als erstes können wir sagen, in Hebräer 13, Vers 8 heißt es: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, wir haben einen unwandelbaren Gott. Und wenn wir wissen, dass Gott für uns streitet und du vielleicht eine Ungerechtigkeit erfahren hast, dann darfst du, so wie Jotham, das Gott abgeben. Vielleicht bist du aber in einer ähnlichen Situation wie Zacharias. Du betest vielleicht nicht für Nachkommenschaft, aber du betest vielleicht für jemanden, den du lieb hast, der Jesus Christus noch nicht kennengelernt hat. dann darfst du auch hier weiter beten. Du darfst es Gott anvertrauen, auch wenn du schon Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte für diese Person gebetet hast. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation wie Zacharias, der schon aufgegeben hat, für diese Person zu beten. Dann möchte ich dir Mut machen, bete weiter. Gott greift ein zu seiner Zeit. Der große Gott, der über das Weltgeschehen steht, der kennt dein Anliegen und der kennt mein Anliegen. Der kennt meine Sorgen und er kennt deine Sorgen. Aber wie groß ist Gott eigentlich? Diese fromme Floskel, der große Gott. Lasst uns mal ein Gedankenexperiment machen, um die Größe Gottes rauszufinden. Und ich darf vorweggreifen, wir werden es nicht schaffen. Aber dennoch wollen wir es probieren. Nehmen wir mal an, ihr habt ein Auto und dieses Auto geht kaputt. Ihr geht dann zu einem Mechaniker. Ich gucke gerade rum, Walter ist da, er ist autoaffin. Ihr geht zu Walter und bittet ihm, das Auto zu reparieren. Er repariert euch das auch das Auto und er modifiziert es auch. Nächsten Morgen kommt ihr hin, steigt ein, ihr fährt los und ihr merkt, das Auto kann sogar fliegen. So. Und nicht nur das, es kann sogar mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Also knapp 300.000 Kilometer die Sekunde. Okay. Wir wollen einmal die Erde umrunden mit dieser Geschwindigkeit. Dann dauert es 0,13 Sekunden. Umfang der Erde, ca. 40.000 Kilometer. Wenn wir zum Mond fliegen möchten, das sind 380.000 Kilometer, dann dauert es ca. 1,3 Sekunden. So. Die Winterzeit steht bevor, viele von uns mögen die Kälte nicht. Wenn wir uns jetzt vornehmen, etwas irgendwo hinzufliegen, wo es ein bisschen wärmer ist, zum Beispiel zur Sonne, unser Auto ist ja auch hitzebeständig, dann fliegen wir mal zur Sonne. Die Entfernung zur Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer und dauert mit Lichtgeschwindigkeit ca. 8 Minuten. In 8 Minuten wären wir bei der Sonne. So. Unser Sonnensystem, das, was wir kennen mit den Planeten, Venus, Mars und so weiter. Markus, vielleicht mal kurz die Folie. Das ist die erste Folie. Genau, hier sehen wir einmal unser Sonnensystem, die Erde. Und der weiteste Planet, den wir kennen, das wäre Pluto. Und Pluto hat ungefähr eine Entfernung von 5 Milliarden Kilometer. Und wir steigen ein und fliegen los mit Lichtgeschwindigkeit. Und das dauert dann 4 Stunden, dann wären wir beim Pluto. Würden wir beispielsweise ein Jahr lang ununterbrochen mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann spricht man von einem Lichtjahr und das wären 9,5 Billionen Kilometer. Wir leben bekanntlich in einer Galaxie und unsere Galaxie nennt sich die Milchstraße. Markus, nächste Folie bitte. So sieht unsere Galaxie aus oder so soll sie aussehen. Und wenn wir jetzt das Ziel haben, von einem Ende zum anderen Ende der Milchstraße zu fliegen, mit Lichtgeschwindigkeit, dann würde das 105.000 Jahre dauern. 105.000 Jahre. Und bis hierhin kommen wir vielleicht noch mit. Die Entfernung wäre schon ziemlich groß, wo wir sagen, da steige ich aus, aber ich denke, 105.000 Jahre ist noch ein Bereich, womit wir irgendwie noch arbeiten können, wo wir es irgendwo noch fassen können. Was aber jetzt kommt, das sprengt einfach unsere Vorstellungskraft. Denn man geht davon aus, Stand heute, dass wir mehr als 200 Milliarden Galaxien haben. 200 Milliarden Galaxien, also eine Weite, die wir überhaupt nicht mehr begreifen können. Und Gott steht darüber. Mehr noch, Gott erfüllt mit seiner Allgegenwart dieses Universum. David hat es verstanden, vielleicht nicht in diesen Größenordnungen, die wir jetzt genannt haben, aber David hat es verstanden. Und zwar Psalm 139 sagt er ab Vers 6, Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Gott greift ein zu seiner Zeit. Und der größte Eingriff in dieser Menschheitsgeschichte, als die Zeit erfüllt war, wurde dieser große Gott, den wir in dieser Weite nicht begreifen können, der über dem Universum steht, Mensch. In Jesus Christus, um deine und meine Sünde zu sühnen. Denn wir haben ein Problem. Du und ich haben ein Problem. Denn Sünde trennt von Gott. Jesus ist gekommen, um deine und meine Sünde zu sühnen, damit der Weg zum Vater wiederhergestellt wird. Damit alle, die an seinen Glauben, an seinen Namen glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus ist die Brücke zum Vater. Wir haben durch Religionen viele Brücken versucht aufzubauen, immer von unserer Seite aus zu Gott. Aber wir merken, dass diese Brücken marode sind. Sie reichen maximal bis zur Hälfte und fallen ein. Gott wird Mensch in Jesus Christus, um uns eine vollkommene, perfekte Brücke zu bauen, die nicht mehr einstürzt, die standhaft ist, damit wir zum Vater gelangen. Zusammengefasst, Gott greift ein zu seiner Zeit, auf seine Art und auf seine Weise. Und ich möchte uns Mut machen, lasst uns treu auf ihn hoffen, im Gebet und alle Anliegen ihm geben. Der Herr segne uns beim Nachdenken. Amen.